It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Die nächste Ausgabe von Hardenacke trifft hier in Kerpen. Für mich der Geburtsort schlechthin, wenn man von der Formel 1 in Deutschland spricht. Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Hier ging die Karriere los auf der Kartbahn. Und um Ralf Schumacher geht's heute. Treffe ich gleich. Große Persönlichkeit aus der Formel 1 als Rennfahrer, mittlerweile ja auch bei uns als Experte unterwegs. Hat ganz viele Facetten, wie ich finde. Eine der interessantesten Persönlichkeiten schlechthin im deutschen Sport. Und wir sind gleich verabredet mit ihm. In seinem Garten, im alten Familienhaus, wo er groß geworden ist. Das Ganze bei Hardenacke trifft mit Ralf Schumacher. Hardenacke trifft Ralf Schumacher und das Ganze in Kerpen, Ralf. Freue ich mich sehr darauf. Wenn wir über Kerpen sprechen, was verbindest du mit dem Ort ganz speziell?
Ja, Kindheit, Familie und Sport.
Heimat auch noch, nach wie vor?
Ja, es ist natürlich ein Heimatgefühl, wenn man mal hier ist, gar keine Frage, aber das Leben verändert sich ja. Und in unserem Fall war es, glaube ich, sehr viel, sehr schnell. Und vom reinen Bezug her und auch die Freunde im Umfeld, die immer noch die gleichen sind, schon. Aber ist natürlich nicht mehr mein Zuhause, ist schon so.
Ja. Bist du hier geboren eigentlich auch?
Nein, ich bin in Hürth geboren. Also wir sind damals Hürth-Mülheim, um genau zu sein. Dann von da aus noch ein paar andere Dörfer rumherum. Und hier bin ich mit dem sechsten Lebensjahr sind wir hier eingezogen.
Und das Familienhaus stand hier und die Kartbahn, hört man vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund, ist so fußläufig 5 Minuten von hier?
Ja, ungefähr. Also wenn man früher bin ich noch querfeld eingegangen, heute nicht mehr, da geht es noch schneller. Ja, es ist Luftlinie 300 Meter. Ne?
Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit?
Ja, wir hatten hier das große Glück, ich bin ja mit 6, 7 Jahren schon Auto gefahren hier. Das ist ja, weil das ja alles Offroad war, da konnte man rauf und runter fahren, ein kleines Motorrad hatte ich. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit, viel im Wald. Damals gab es ja noch kein Internet in der Form. Und war einfach toll. Beide Eltern waren ja immer da. Meine Mutter hat das Restaurant unten gemacht oder Kneipe, Imbiss. Und mein Vater den Leica hat, dementsprechend war es immer schön. Haben wir unsere Freizeit dort verbracht.
Wie warst du als Kind? Warst du ein braves Kind? Warst du rebellisch?
Das kann ich, weiß ich gar nicht. Also scheinbar relativ altklug.
Ich kann mir gar nicht vorstellen.
Nein. Aber klar, als Kind hier auf der Kapern verbringt man viel Zeit mit Erwachsenen. Und da war das ja auch, dadurch, dass meine Eltern halt da unten noch gearbeitet haben, speziell meine Mutter, war man abends relativ lang noch dabei. Auch in der Kneipe mit vielen Erwachsenen. Ich glaube, daher kommt das wahrscheinlich.
Dein Bruder, 6 Jahre älter, wie war euer Verhältnis? Hattest du als Kind schon zu frühen Zeiten ein enges Verhältnis zu ihm oder kam das dann erst später?
Also wir hatten eigentlich immer ein enges Verhältnis, aber natürlich der große Bruder passt mehr auf den Kleinen auf und da es ja fast 7 Jahre oder 6,5 Jahre sind, ist das natürlich von den Interessen her schwierig, aber trotzdem hat er immer alles mit mir gemacht, war mein Mechaniker, Mentor, teilweise Trainer im Kartsport, also das waren schon auch tolle Zeiten.
Und sag mal, wenn du sagst, dein Papa, der ja dann auch die Kartbahn gepachtet hat, deine Mutter, die mitgeholfen hat, wart ihr da auch schon involviert? Also musstet ihr viel helfen?
Da war Kinderarbeit noch normal. Das war Tatsache so, klar. Ja. Also Wochenenden sowieso, da gab es gar nichts anderes. Und nach der Schule, wenn die Aufgaben erledigt waren, manchmal auch nicht, bin ich dann runter auf die Kartbahn und hab da geholfen.
Wie warst du in der Schule selbst? Warst du ein braver Schüler oder warst du da auch altklug?
Ich war ein braver Schüler. Ich hatte natürlich sehr viele Fehlzeiten und deshalb hat es sich dann auch, hat Sinn gemacht, sich da, wenn man dann da ist, sich auch zu benehmen und mitzumachen. Ja, gut. Wie ein gutes Pferd halt. Man springt nur so hoch, wie man muss. Ne?
Das kenne ich auch. Ja. Hier und da mal besser oder schlechter geklappt. Sag mal, und so, Lieblingsfächer neben Sport? Gab es da was, was du besonders gerne gemacht hast?
Also Sport war überhaupt nicht, weil ich ein sehr dickes Kind war, ehrlicherweise. Ein pummeliges Kind. Und Sport war überhaupt nicht nur meine Leidenschaft. Und war gar nicht so einfach, weil man etwas fester ist. Und bei gewissen Sportarten, also beim Fußball, weil ich überhaupt nicht kann, war ich aber auch immer der Letzte, der gewählt wurde. So ist das halt. Ne? Das erspart man den Kindern ja so heutzutage zumeist.
Aber nee, ich glaube, das ist
Erdkunde
auch das Gleiche.
Immer,
ne?
Ja, Geschichte, Erdkunde hat mich immer sehr interessiert. Das war so... Ja, und Mathe, das waren so meine Fächer.
Was hast du für einen Berufswunsch?
Ich wollte, du müsst ja mal meinen Vater mal fragen, ich glaube, ich wollte Polizist werden. Mein Vater wollte aber immer, dass ich Koch werde. Weil wir natürlich dann quasi, mein Bruder sollte damals mal den Leihgarten übernehmen und ich dann den Imbiss, sodass man halt auch eine Perspektive in der Zukunft hat. Und dann meinte mein Vater immer, werde Koch.
Mach's ja jetzt auch sehr gut, also wer das schon mal erleben hat können. Kochen ist eine Leidenschaft von dir. Hat sich das damals schon auch so ein bisschen rauskristallisiert? Also hast du dann hier auch mal für die Familie gekocht?
Na, für die Familie nicht, aber für mich selbst, weil natürlich da unten gab es ja mehr so dieses, irgendwann kam als Kind so Currywurst, das ist ja für mich ein Horror, wenn ich schon rieche, heute noch.
War damals schon so?
Ja, damals. Echt, ja? Ja, das ganze Ding hätte danach gestunken mit diesen Currywurst-Pommes. Ich meine, das kann man ja mögen oder nicht, aber das ist wirklich ein Kindheitstrauma. Genauso wie Rouladen, die mag ich auch nicht. Aber egal, sei es drum. Und da habe ich hier früh genug selber, ne, weil das war ja damals nicht so. Ich meine, klar, meine Eltern waren da unten, ich war hier oben, bin von der Schule gekommen. Und ich bin auch alleine aufgestanden, habe mir mein Pausenbrot schon zu Grundschulzeiten selber gemacht. Das war halt damals alles ein bisschen anders und mehr zur Selbstständigkeit erzogen.
Wenn du jetzt so zurückguckst, von wem hast du mehr? Von deinem Papa oder von deiner Mutter, was so deinen Charakter angeht?
Das ist eine gute Frage. Also viele Leute meinen, dass ich eins zu eins wie mein Vater bin. Optisch auf jeden Fall. In dem Fall ein Vorteil wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist ein guter Mix. Meine Mutter war... Mensch, der sehr gerne unter Menschen war, Leuten, also auch gerne abends Gesellschaft hatte, dann hat sie unten den Imbiss ja gemacht. Und da war es wirklich so, dass die Leute auch teilweise bis nach Mitternacht immer da waren, weil es ihnen so gut gefallen hat da. Und ich glaube, den Teil habe ich mehr von meiner Mama.
Also dieses Gesellschaftliche, was du ja auch oft machst, wer dich kennt, hast du immer viele Leute um dich rum, hast einen hohen Energielevel, was das angeht. Und von deinem Papa, was hast du von dem?
Ich glaube, dass wir beide relativ stur sein können und und immer so einen Weg sehen, wie es denn gehen könnte. Und das ist der einzige Weg, das muss man manchmal so ein bisschen, aber das ist besser geworden, aber da ist mein Vater ähnlich.
Bist ja selber auch Papa, dein Sohn David, den man ja auch kennt aus der Formel 3 und jetzt ja auch im Motorsport nach wie vor unterwegs. Was hast du vom Erziehungsstil deiner Eltern vielleicht übernommen und was hast du gesagt, mache ich auf keinen Fall genauso?
Ehrlicherweise habe ich sehr viel übernommen, weil ich meinen Eltern für die Erziehung sehr dankbar war, weil ich glaube, das bringt im Leben schon weiter, wenn man weiß und wenn man auch früh genug weiß, wie man sich in die Gesellschaft einzufügen hat. Ja, das ist ja etwas, was man heute nicht mehr so hat, leider Gottes. Das sind ja viele Probleme, weil ganz normale Höflichkeitsformen gar nicht mehr stattfinden, der Respekt zueinander, in der Straße mal aufstehen, wenn ein älterer Mensch kommt, sich auch mal die Zeit nehmen, auch wenn es natürlich manchmal nervt an der Kasse, das ist so, ja, weil wenn das Kleingeld rauskommt, das sind einfach Dinge, die gehören dazu, man ist ein Miteinander und das habe ich auch so gemacht. Das Einzige, was ich auch nicht gemocht habe, ich weiß, wie das damals war, dein erstes Auto muss alt sein, weil jeder fährt das kaputt. Ja, so, und das habe ich also beim David auch nicht gemacht und Gott sei Dank habe ich auch damals ein neues Auto gekriegt, aber weil ich es mir selber kaufen konnte.
Kriegen so ein bisschen die Kurve auch zum Kartsport, das ist ja erwähnt hier schon in jungen Jahren, mit 6 hast du gerade gesagt, dann auch schon mit dem Auto selber hoch und runter gefahren. Ich glaube mit 3 saß du zum ersten Mal im Kart. Haben deine Eltern das unterstützt, also von beiden Seiten?
Also unterstützt haben die das immer, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben unsere Eltern alles das ja nur für uns gearbeitet quasi. Das kann man so sagen. Aber mein Vater war nie Motorsport verrückt. Also der hat immer gesagt, bitte mach was Anständiges, werd Koch oder lass uns angeln gehen oder reite. Habe ich auch gemacht, hat er auch unterstützt, weil er mich da irgendwie so ein bisschen weglenken wollte. Ja, das ging dann eigentlich noch bis in die Formel 3, klar. Aber unterstützt haben sie uns immer. Wir hatten aber dann das Glück, dass finanziell Sponsoren relativ früh dazu kamen, die uns dann weiter unterstützt haben.
Dann hast du diese Kart-Kategorien, bist du durchgegangen, warst da schon überall auch dann weit vorne und erfolgreich? Gehörst du da schon immer mit zu den Besten dann auch?
Ja, in den Juniorklassen, klar, das war ja auch die Vorgabe. Ne? Wenn man nicht gewinnt, dann muss man nicht in die nächste Kategorie, so sollte es zumindest sein. Und das ist mir eigentlich immer ganz gut gelungen im Kartsport. Eine Zeit lang war es ein bisschen schwer, weil ich auch zu schwer war und Gewicht ist im Kartsport natürlich so eine Sache, gar keine Frage. Ja, und dann ging es ja durch einen ganz reinen Zufall mal zum Formel Junior Test, hieß damals heutige Formel 4.
Was war dein größtes Talent?
Oh, keine Ahnung. Ich glaube einfach, mein größtes Glück war, dass ich auf der Kartbahn aufgewachsen bin und eigentlich spielerisch jeden Tag getestet habe, irgendwas gefahren bin, mit irgendwem einen Motor eingefahren habe oder irgendwas. Also ich war ständig im Kart.
Michael ist ja 1991 dann in die Formel 1 eingestiegen. Spätestens ab da hast du dann auch zum ersten Mal darüber nachgedacht zumindest, dass das auch dein Wunsch ist?
Also natürlich war ist ja das Ziel, ne, irgendwo. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Also ich habe irgendwie gesagt, okay, das möchte ich mal erreichen. Aber habe irgendwie gedacht, jetzt musst du erst mal gucken, dass du irgendwie klarkommst. Ne? Und deshalb habe ich mich immer wirklich auf die Etappenziele konzentriert.
Dann bist du nach Japan gegangen, ne? In die Formula Nippon, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit Franz Tost, der ja ganz eng an deiner Seite war, ne? Abgerufen von Willi Weber, deinem Manager. Welchen Input hat er dir nochmal gegeben und welchen Anteil hatte er vielleicht auch daran, dass du den Weg geschafft hast dann in die Formel 1?
Ja, Franz war ein ganz wichtiger Teil, also mit meinem Bruder und Willi Weber zusammen, gar keine Frage. Und bei Franz war es halt so, das war eine Rundumbetreuung, weil Franz ja ein sehr sportlicher Typ ist. Das heißt, da hatten wir auch gemeinsam Sport gemacht, dann haben wir zusammen gekocht, wir haben ja zusammen gelebt in Japan.
Ein Jahr, ne? Zwei waren geplant damals?
Ein Jahr, ja, ich hab mich bemüht, dass ich schneller nach Hause kann. Und bei Franz war es immer ganz interessant, weil der natürlich, er hat ja bei Walter Lechner die Racing School gemacht, ist selber mal gefahren. Also der kannte das alles von der Pike auf und der konnte von außen wirklich helfen. Und der hat mich wirklich weitergebracht.
Wie warst du da? Sag ich mal, zu handeln? War das kompliziert mit dir zu arbeiten, wenn du sagst, du warst stur? Oder hat der Franz da die richtigen Hebel gefunden, um dich zu packen?
Ja, der hat mich dann mal spinnen lassen, wenn es so war. Hat dann mal 10 Minuten gewartet oder 1/4 Stunde. In der Regel ging das ganz gut. Aber ja, ich meine, wenn man jung ist, will man mit dem Kopf durch die Wand und weiß sowieso alles besser und will es noch schneller machen als alle anderen. Und dann kommt es halt auch schon mal, dass man Fehler macht.
Formula Nippon hast du gewonnen, gleich im ersten Jahr. GT-Serie bist du, glaube ich, dort auch gefahren. Also wahnsinnig erfolgreich. Und dann kam der Sprung in Richtung der Formel 1. Geplant, glaube ich, war damals was anderes. Ne? Das hat Franz ja auch mal erzählt. Michael wollte eigentlich, dass du DTM fährst.
Ja, das war aber schon vorher.
Ja.
Das war, bevor ich dann nach Japan gegangen bin. Und das lag daran, dass ich in Macau diese inoffizielle Formel 3 Weltmeisterschaft gewonnen habe, diesen Lauf. Das war immer so, nannte man so. Und dann ein Teambesitzer auf mich zukam und sagte, Mensch, ich möchte gerne einen Test geben, 3 Tage. Und würde dir auch gerne ein Cockpit geben. Und da war halt diese Entscheidung. Die war nicht so leicht, weil mein Manager und mein Bruder da andere Vorstellungen hatten. Ich habe mich dann durchgesetzt und haben so gemeint, ja, da musst du halt deinen Weg alleine gehen. Und so, ja, okay, das ist dann eben so. Klar, muss man verstehen, weil damals hätte ich einen sehr guten Werksvertrag in der DTM bei Opel bekommen. Und das war natürlich auch viel Geld. Ja, so, und das wollte ich aber nicht. Und so bin ich dann nach Japan gekommen und so dann auch in die Formel 1.
Zu Eddie John dann, wie kam dieser Kontakt zustande? Michael kannte ihn ja vorher auch schon zu seiner Zeit. Wie kam dieser Kontakt?
Eddie, ich meine Silverstone, da war mein erster Test und da bin ich ja 2 Tage gefahren. Und Eddie hat sich das angeschaut und kam dann schon während dem Test zu mir und sagte, naja, also wir wollen dich. Ich habe mir das angeguckt, wir hätten dich gerne im Auto. Dann habe ich nur gesagt, naja, jetzt warten wir mal ab. Ich bin ja bei McLaren und bin auch noch eingeladen bei meinem besten Freund Ron Dennis. Und bin dann auch tatsächlich dahin geflogen damals mit Willi Weber. Und wir hatten ja so ein kurzes Mittagessen, was wir dann abgebrochen haben. Ja, und dann bin ich halt zu Eddie gekommen.
Welche Überschrift würdest du dem Kapitel bei Jordan geben, die 2 Jahre, die du da gewesen bist?
Also man muss natürlich schon sagen, dass Eddie mir damals die Chance gegeben hat. Und ich glaube auch, dass Bernie dahinter stand, weil 2 Brüder in der Formel 1. Bernie hat ja damals die Geschicke noch geleitet und hat auch die Teams finanziell unterstützt, wenn es mal eng war.
Bernie Ecclestone, ja.
Ja, Bernie Ecclestone. Muss ich sagen, das war schon schön. Aber Eddie war und ist ja, das meine ich durchaus positiv, wenn man nicht mit ihm arbeiten muss, ein Chaot. Und das war manchmal schwer. Und er war ein unheimlicher Politiker. Und er hat sich ein Hobby draus gemacht, Fahrer irgendwie zu unterschreiben oder mit denen Verträge zu machen, aber die dann irgendwie am Ende loszuwerden und am besten noch Geld zu bekommen oder das zurückzubekommen, was er bezahlt hat. So sind wir dann auseinandergegangen, leider.
Mittlerweile seid ihr ja gut befreundet.
Ja, mittlerweile sind wir gut befreundet, lachen auch drüber. Dann auch so ein paar Entscheidungen. Klar, man hätte vorher gewinnen können, theoretisch. Aber trotzdem war es eine tolle Zeit.
1997 hättest du ja schon deinen ersten Sieg einfahren können in der Formel 1, dieses dritte Rennen, glaube ich, was es gewesen ist in Buenos Aires, in Argentinien mit Giancarlo Fisichella. Welche Erinnerung hast du da noch dran? Warum hat das damals nicht funktioniert?
Ja, das waren halt zwei Heißsporne. Giancarlo hatte in dem Rennen einfach ein Problem. Der war langsamer, das war so. Das war ja auch mal umgekehrt, wie das halt so ist. Aber da konnte man sich nicht einigen und dann haben wir uns gegenseitig da, sind wir uns ins Auto gefahren, was saudämlich war. Im Nachhinein betrachtet. Team hat sich dann auch nicht wirklich eingemischt. Eddie war dann natürlich sauer. Aber das war halt damals bei mir, da bin ich ein bisschen anders gewesen. Also er ist dann einen Schritt zurückgegangen, das war auch alles gut. Aber da war die Formel 1 auch noch anders. Da hat man sich auch mal angeschrien. Aber ist dann abends trotzdem was essen gegangen.
Da warst du 22 damals.
Kann sein, ja.
Ja, wie hast du dann, oder wie bist du dann danach gewesen? Ich meine, würde man ja jetzt eigentlich denken, als junger Kerl, ehrfürchtig gegenüber einem Eddie Jordan, aber dann hat es da schon geknallt auch.
Da hat es richtig geknallt, natürlich. Ich weiß noch, das war immer auch so gewisse, bei uns wurde ja ständig nur geflucht quasi auf Englisch. Deshalb musste ich mich mal entschuldigen bei ITV, weil das für mich völlig normal war. Da habe ich gesagt, we fucked it up. Ja, das habe ich damals so im Englischen live gemacht. Und da kamen Zuschriften ohne Ende. Aber ich habe halt meinen Standpunkt vertreten und hätte mich jetzt nicht zurückgezogen, wenn ich im Recht war, war ich im Recht. War aber auch groß genug, mich zu entschuldigen, wenn ich es nicht war.
Dritter bist du damals geworden, hättest gewinnen können. Der erste Sieg, glaube ich, kam dann 2001. Hat man da manchmal so drüber nachgedacht, Mann, im ersten Jahr, wenn das gleich aufgegangen wäre, was wäre dann passiert?
Es hat lange gedauert, aber das Problem war, zuerst, als bei Jordan wegging, war das Auto danach, in dem Jahr schlecht, danach war es super. Und dann bin ich ja zu Williams und das war ja ein Teil der Trauer, sage ich mal. Und das war ja Williams Katastrophenzeit, bis dann BMW dazu kam und es langsam hochgearbeitet haben.
Aber guckst du da manchmal so zurück oder hast du damals in deiner Karriere zurückgeschaut? Mann, wenn das damals schon im dritten Rennen funktioniert hätte.
Ja gut, klar bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich in der Formel 1 erreicht habe, weil das ist ja jetzt nicht so prickelnd gewesen. Hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Aber man sieht es ja heute, selbst Lewis Hamilton, wenn er das Auto nicht hat, dann ist das auch im Mittelfeld oder noch weiter hinten. Und das ist halt einfach die Formel 1. Man muss schon das Auto haben. Selbst Max Verstappen tut sich jetzt schwer.
Ja. Also zwei Heißsporne, hast du gesagt, mit Fisichella und dir im ersten Jahr. Im zweiten Jahr kam dann Routinier, Damon Hill, der große Rivale deines Bruders. Wie war so die erste Begegnung dann eigentlich mit ihm?
Ah, Damon war schwierig, aber ich bin aber jetzt auch niemand gewesen, der gerne mit Teamkollegen irgendwie einen Umgang gepflegt hat.
Ne? Warum eigentlich nicht?
Ein Teamkollege ist ja auch der erste, gegen den man fährt. Und Formel 1 ist ja bis auf das Team, was du für dich, um dich rum hast, für dich nutzt sozusagen, genauso wie auch umgekehrt, da gibt es schon Mühe, aber der Teamkollege, der hat mich nicht so wirklich interessiert.
Glaubst du, dass das auch nicht möglich ist oder geht das schon? Wir haben das ja gesehen bei Lando Norris zum Beispiel und Carlos Sainz mal zu McLaren-Zeiten, dass das Verhältnis sehr eng war. Glaubst du, dass es auf Dauer nicht geht, wenn man wirklich erfolgreich sein will?
Naja, ich glaube, jeder will gewinnen. Ne? Wenn man jetzt sich klar als Nummer 2 einordnet, unterordnet, dann kann man das vielleicht. Ja? Dann ist es okay. Aber wenn nicht, und weil jeder Rennfahrer glaubt ja von sich, dass er der Schnellste und der Beste ist und will das ja auch ständig unter Beweis stellen. Und da glaube ich, dass man schwer Urlaube verbringen kann und dann auf der Rennstrecke fighten kann.
Warst du besser als Damon Hill?
Ja, zu dem Zeitpunkt schon, klar. Aber der Damon war ja dann auch schon ein bisschen älter, muss man sagen. Aber Damon ist ja auch, hat ja ein großartiges Jahr gehabt, als er dann Weltmeister wurde, mit Michael ja einmal auch vielleicht knapp daneben. Aber war schon auch ein guter Rennfahrer, wenn man seinen Werdegang sieht. Er hat ja viel später angefangen, der war ja am Motorrad eigentlich, also von dem her Respekt. Auch wenn ich ihn als Person, wenn es nicht meins ist, aber ansonsten Respekt vor dem, was er erreicht hat.
Ihr hattet ja auch diesen einen Moment, wenn man das darauf reduzieren will, 1998 in Spa, wo du auch ganz nah dran gewesen bist, eigentlich der bessere Mann warst. Da gab es dann diesen Team-Order, dass du nicht vorbeifahren darfst. Wie war das für dich auch in dieser Situation selbst?
Ja, das war relativ klar und deutlich, also von der Familie. Und witzigerweise, mit Eddie hin und da sprechen wir nochmal drüber. Und ich war natürlich sauer eine Stunde, aber noch viel schlimmer war mein Bruder. Der war wohl bei ihm nach dem Rennen und hat ihm dann auch ein paar Takte gesagt. Und er meinte, dass also er nie wieder ihm unter die Augen kommen müsse, wenn man dann so das beeinflusst. Ist natürlich Emotion dabei als Teamchef. Damon war vorne, weil da war ja dieser riesen Chaos-Start und dann sind wir im Regen losgefahren. Aber dann kam ich von weiter hinten, bis ich mal da war die Lücke, hab die zugefahren. Ja, und Damon war halt relativ klar, also ich gewinne das oder keiner von uns kommt an. Ja, und das ist natürlich als Teamchef 1 und 2, das kann man nicht sausen lassen, so wie jetzt McLaren, sage ich mal, egal, nach Reihenfolge. würde ich heute genauso sehen wie Eddie, aber damals als Fahrer natürlich nicht.
Hast du diesen Teamfunk, von dem du nachher gesprochen hast, auch Damon Hill, der gesagt hat, wenn er vorbeifährt, dann haben wir hier ein Problem. Kriegt man das dann nachher mit oder hast du dir den nochmal vorspielen lassen?
Nee, das war ja dann ein offenes Thema. Ich weiß auch nicht, selbst Eddie Jordan weiß es ja heute noch. Und Damon Hill hat dann irgendwann mal gesagt, das wäre so nicht gewesen. Aber das weiß ja jeder und deshalb verstehe ich ihn dann nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jetzt, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte her fast. Von dem her, aber ja, war so. Aber Rennfahrer sind Egoisten. Lando Norris hat am Wochenende sicherlich auch nicht freiwillig Platz gemacht, so richtig. Das hat ja lange gedauert, bis er Piastri durchgelassen hat.
Da hast du dich ja auch zu geäußert, ne? Jetzt bei dieser Geschichte beim Großen Preis von Ungarn, Piastri und Norris. Wenn du jetzt an der Stelle von Damon gewesen wärst, hättest du es genauso gemacht?
Also ich hätte nicht am Funk gesagt, der fährt jetzt hier nicht vorbei und dann sind wir draußen. Ich hätte natürlich gefightet. Aber wenn mein Team mir gesagt hätte, du pass auf, lass ihn durch, der ist schneller. Ich war damals jung, ich war für freies Fahren. Ja? Wir hatten nie über eine Strategie gesprochen, wir hatten auch nie darüber gesprochen, okay, bis Runde so und so und dann wird aufgehört. Dementsprechend wäre ich dafür offen gewesen.
Ja, und Eddie hat das ja tatsächlich auch zugegeben. Wir haben uns ja auch mal getroffen in Südafrika, in deinem Hotel, kamen wir nachher auch noch darauf. Da ist Eddie Jordan ja mittlerweile Stammgast. Da haben wir über die Situation auch mal gesprochen. Hat das ja auch gesagt, ne, dass diese Funksprüche auch wirklich genauso gefallen sind damals von Damon. Diese Freundschaft dann zu Eddie Jordan, wie ist die dann eigentlich entstanden, nachdem ihr ja dann so ein bisschen auch im Brass auseinandergegangen seid?
Naja, ehrlicherweise sind wir ja jahrelang, haben wir ja nicht so viel Kontakt gehabt, weil Eddie war auch aus der Formel 1 raus. Und ja, und durch Afrika ist es eigentlich wieder intensiver geworden, ja, legt sich schon gleich ab. Und ja, sehr schön. Eddie ist ja jetzt auch schon Mitte 70.
Sehr musikalisch, wie
immer noch
auch.
Sehr musikalisch, ja genau. Spielt ja gern Schlagzeug oder Trommel.
Du singst dazu?
Ja, aber es macht Spaß mit ihm. Und ja, jetzt hat er ja quasi seinen zweiten Frühling nochmal in der Sache mit Adrian Newey.
Den er da berät ihn, ne?
Er berät ihn und macht gerade die Verträge für ihn. Und das ist ja auch eine spannende Personalie in der Formel 1.
Du hast Michael gerade angesprochen, der nach diesem Rennen ja in Spa dann direkt zu Eddie Jordan auch gegangen ist, gesagt hat, der fährt kein Rennen mehr für dich, der Ralf. Ne? Das kam ja auch so, weil du eine Klausel im Vertrag hattest. Michael hat mir gerade auch schon mal erwähnt, ne, mit dieser Planung für die Karriere Richtung DTM. Also wie eng war er wirklich mit dabei und wie viel Einfluss hatte er auch auf deinen Weg?
Er war natürlich schon sehr eng mit dabei. Das war auch immer schön und toll. Das wurde natürlich nachher auch ein bisschen schwieriger, wenn man dann größer wird. Ne? Größer wird im Sinne von älter.
Schwierig, ne? Ich meine, das habe ich ja auch mit zwei älteren Brüdern, so die eigene Identität dann auch zu finden, oder?
Ja, nein, das war okay. Aber natürlich war es halt immer so, ja, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe mit irgendwas, dann wurde halt zu dritt drüber gesprochen. Oder im Nachhinein nochmal, wenn ich dann auch mit Willi was besprochen hatte. Aber ich muss sagen, das war ja jetzt auch eher positiv für mich, muss ich sagen. Weil klar, die Erfahrung, die beide hatten, auch die Michael hatte und vor allem auch das Standing, was Michael hatte in der Formel 1, das war natürlich unglaublich.
Also nicht zu viel Einfluss auf deinen Weg? Also war schon im Nachhinein alles richtig so?
Das war im Nachhinein alles richtig und das war dann auch nach Jordan erledigt, als ich bei BMW war, als wir nochmal am Siegerpodest gemeinsam standen. Klar haben wir die Dinge besprochen, wenn mal was war oder auch umgekehrt eher, bevor die Entscheidung getroffen hat, McLaren oder Ferrari. Das weiß ich noch, das haben wir dann auch mal
besprochen. Welchen Tipp hast du ihm damals gegeben? Also wenn du sagst, dass es von beiden Seiten ja auch ging?
Ja, Tatsache, wenn natürlich die sichere Wahl wäre, McLaren gewesen.
Aber Ron Dennis wahrscheinlich.
Genau. Und das war auch der Grund, warum er nicht hingegangen ist.
Ja?
Ja.
Was war bei Ron Dennis?
Ron Dennis, also ich muss sagen, also auch Hochachtung vor dem, was er da aufgebaut hat. Was ich nie verstanden habe, er hat ja als Mechaniker angefangen und hat dann dieses wunderbare Team gebaut. Ist ja nun auch extremst erfolgreich und sehr reich geworden damit. Also, und hat ja viele Leute mitgenommen auf dem Weg. Aber er wollte nie an seine Vergangenheit. Das war ihm irgendwie, er war sich da selbst zu wenig. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Er war ja so unnahbar. Ne? Hat ja eine sehr, sehr direkte Art gehabt.
Sehr
so.
Kalt auch, ne? Das
ja, ist das, sehr was ablehnend.
Leute sagen, die ihn kennen. Ne?
Ja, sehr ablehnend. Und es war ja auch so ein bisschen sehr verrückt mit so Designstil, wie dann die Firma gebaut wurde. Das war ja alles sehr clean und war übrigens auch der Grund, warum Adrian Newey gegangen ist am Ende dann. Also es sind ja alles so, da hat das Leben ein bisschen schwer gemacht. Hat es auch in der Formel 1 nicht leicht gehabt. Also diese große Strafe damals war sicherlich auch ein Teil gegen ihn.
Ja, damals diese Affäre.
100 Millionen Dollar waren das, glaube ich.
Die, ne? Es gab, ne? Wo da Insights eingeholt wurden, genau. Von Ferrari. War dir das wichtig von Beginn auf, wenn du ein Team ausgesucht hast, dass eben so dieser, mein Vater hat immer gesagt, dass dieser Türschwelleneffekt da ist, dass man was spürt, auch beim anderen? Also wenn du sagst, Ron Dennis, hat nicht gepasst. Hast du sowas mit einbezogen, auch in Entscheidungen?
Das haben wir auf jeden Fall, oder habe ich auf jeden Fall mit einbezogen. Es war natürlich bei Williams auch, aber Williams, das war ja eine Chance, die musste ich nutzen. Allein schon die Historie des Teams, da könnte man nicht davon ausgehen, dass das so zäh wird, dieser Weg. Mit Frank, das war schwierig, aber bei Frank war es natürlich aufgrund seiner Behinderung, kann man das auch ein bisschen verstehen, glaube ich, ein Stück weit. Und die Formel 1 war alles, was er hatte, außer der Familie. Und da hat er sich auch wirklich rein, wie er das verbissen. Patrick, das war so eher derjenige, Patrick Head, der dich dann so ein bisschen abgeholt hat, der das Ganze auch noch menschlich gemacht hat.
Überschrift für die Jordan-Zeit hast du gegeben. Bei Williams dann, der darauffolgenden Station, die kam ab 1999 bis 2004. Wie würdest du die Überschrift da wählen? Verpasste Chancen?
Ja, also wir haben uns definitiv in Grabenkämpfen, also schade. BMW hat einen unglaublichen Motor gebaut und wollte auch noch mehr machen, aber Williams hat das nicht wirklich zugelassen. Leider, weil man auch bei Williams ja verkrustete Strukturen hatte nachher und da hätte man BMW nutzen können, auch für den Antriebsstrang. Und dann wären wir sicherlich Weltmeister geworden. Also einer von uns beiden auf jeden Fall.
Hast du andere Angebote als das von Williams?
Ja, es war noch Prost damals, oder wie der Team auch immer hieß. Das war noch in der Diskussion, aber das war auf jeden Fall das Beste. Und es war auch etwas, das ehrlicherweise wieder Bernie von oben drüber irgendwie wollte.
Der hat sich auch hat noch so, da immer so mitbestimmt?
Also ja, der hat
war immer
im Hintergrund. Das war sowieso faszinierend, dieses Spiel zwischen Max Mosley und Bernie, die sich nach außen gezofft haben teilweise, mussten sie ja via FOM oder Formula One. Und dann im Ende waren es ja, also die zwei waren ja wie Herz und eine Seele.
Ja, also haben das dann schon in die Richtung geschoben, in die man sich auch verständigt hat. Bei Williams im ersten Jahr war doch Zanardi da in dein Teamkollege. Das war relativ deutlich. Ich glaube, ab 2000 kam dann der BMW-Motor und damit dann auch diese Riesenchance, die ihr gehabt habt, vielleicht dann auch Weltmeister zu werden. Franz Tost kam ja dann auch wieder mit dazu, oder war der noch an deiner Seite?
Der war die ganze Zeit mit. Der hat mich die ganze Zeit persönlich begleitet und ist dann irgendwann zu BMW gewechselt.
Welchen Benefit hat er dir in deiner aktiven Zeit noch gegeben? Du hast das ja auch mal, ich finde das total interessant. Ne? Der stand ja dann tatsächlich auch manchmal an den Kurven und hat's.
Genau. Also das macht doch viel aus, ne? Wenn man mal nach Performance sucht und manchmal auch der Fahrer ist ja grundsätzlich tendiert dazu, an Stellen zu pushen. Er glaubt, er verliert an meinigen Stellen, aber es ist genau andersrum. Und deshalb ist es wichtig, jemanden zu haben, der draußen steht, auch mal Linie sagt oder auch mal sagt, Mensch, das Auto ist da recht instabil im Verhältnis zu anderen. Also das hilft.
Würdest du das jedem Fahrer, der jetzt aktiv ist, gut, Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht mehr, aber den Jüngeren, die nachkommen, das genauso empfehlen?
Ich würde es jedem, auch dem Älteren empfehlen.
Ach echt, ja?
Einen dabei zu haben.
Bitte? Wird das noch gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich sehe heute sowieso, ich glaube, das ist viel. Wenn ich mir das alles so anhöre und ansehe, hapert es oft an Kleinigkeiten, an Entscheidungen, wie bei Boxenstopps und so weiter. Das ist zu technisch geworden und keiner trifft dann mehr wirklich eine Entscheidung aus dem Bauch raus. Das ist halt, also sieht man viele Teams, auch so offensichtliche Dinge mit Setup und Reifenabnutzung und so, dass der Fahrer ja da nicht mehr Teil des Ganzen ist, weil offensichtlich die Teams, wie auch Toto Wolff bei uns mal gesagt hat, dass der Fahrer einfach eine untergeordnete Rolle spielt inzwischen. Das sehe ich immer noch anders, aber sei es drum.
War ja auch eine interessante Diskussion zwischen dem Teamchef von Mercedes und dir. Also 2000, BMW kam wie so ein Diamant, den man da eigentlich in den Händen hatte seitens Williams, ne, weil das ein Top-Motor war, der beste vielleicht im Feld, oder? Ist so?
Das war so. Damals noch Paul Roche hatte den ja entwickelt, der Grand Seigneur bei BMW. Und das war ein unheimlich starkes Aggregat von Anfang an.
Ja, und warum hat das nicht funktioniert zwischen der englischen Seite Williams und der deutschen mit BMW?
Ja, das ist natürlich, wenn zwei Länder, zwei Nationalitäten aufeinander kommen und England ist natürlich aus seiner Sicht historisch der Motorsport. Ja, und die lassen sich ungern was erzählen, weil sie einfach der Meinung sind, dass sie eben da die Erfahrung haben, die Dinge alle richtig machen. Und glaube ich, haben damals noch nicht so richtig verstanden, was so ein Werk kann, ja, was das abnehmen kann, was die auch für Rechenleistungen haben im Sinne von Simulationen, Prüfstände, Kapazitäten bei der Fertigung, Materialien, auf die Zugriff haben, wo natürlich ein kleines Formel-1-Team, Williams war groß, aber im Verhältnis zum Hersteller natürlich sehr klein. Und das haben sie nicht genutzt, aus reiner Angst, dass sie Einfluss verlieren. dass sie ihren Wert verlieren, weil sie dann technisch eher abgeben und auf andere vertrauen. Und ich habe immer gesagt, naja, aber irgendwann werden wir so weit hinten sein, dass es keiner mehr kauft. Ja? Und dann hast du auch das gleiche Problem. Und ja, das ist ja dann relativ, hat zwar lange gedauert, aber ist ja schnell gekommen.
Hattest du da einen Einfluss als Fahrer auf all diese Dinge oder saßst du da mittendrin und hat's gar keine Chance damit, mit Einfluss zu haben?
Man hatte schon Einfluss, aber das hat natürlich dazu geführt, dass man zwei Lager hatte. Ne? Also Juan war eher das Williams-Lager und ich war eher das BMW-Lager. Und das war natürlich ein Dorn im Auge von Frank Williams speziell. Patrick Head war da nicht so ein Thema, aber Frank hat das gar nicht gefallen.
Der hat dir das nachgetragen?
Ja, klar.
Hast du gemerkt bei Entscheidungen dann auch? Also im wöchentlichen?
Also das Verhältnis war dann nachher schon zerrüttet, aber das war so, ja, klar, weil ich ja für den Erfolg in Kauf genommen habe, gegen ihn zu arbeiten, mit BMW gemeinsam, um irgendwelche Teile ans Auto zu kriegen, die eben in München entwickelt werden und nicht mehr in Grove.
2001, der erste Sieg für dich. Welche Erinnerung hast du noch daran? Das war damals in Imola.
Gefühlt einer halben Ewigkeit. Ja, es war, Erinnerungen habe ich. Habe ich aber leider nicht mehr. Da gibt es ja so eine Plakette, so ein Silberding, irgendwas gab's. Und dann kam, das hat damals der Bernie überreicht, und dann kam er zu mir und sagte, du Mensch, das wurde doch endlich Zeit, du Idiot. Warum hat das so lange gedauert? Auf seine Art und Weise.
War das für dich dann, sage ich mal, eine Erlösung auch? Ich glaube, im fünften Jahr Formel 1 dann endlich diesen ersten Sieg zu haben?
Es war schön und vor allen Dingen war es das, was wir, fürs Team war es mir so wichtig, gar nicht mal für mich selbst. Weil da so viel Energie rein ist und ich weiß gerade, was da gepusht wurde an das ganze Thema und das dann mit Williams BMW zu machen, war schon toll.
Wann wäre die größte Chance aus deiner Sicht gewesen, Weltmeister zu werden?
Ich glaube, es war 2003. Da hatte ich ja so einen Unfall im Monza. Ja. Da musste ich ja ein Rennen aussetzen wegen der Gehirnerschütterung. Da war das Auto stark. Das hätten wir gewinnen können.
Glaubst du, weil ich das auch nochmal mir angeguckt habe in Monza, ne, dieser Unfall, der ja, glaube ich, auch aus einer Unzulänglichkeit passiert ist seitens des Teams. Franz Tost hat das mal geschildert, ne, der dann irgendwie gesehen hat, dass das Auto auch überhaupt nicht sauber gemacht wurde und ich glaube, die Mechaniker ja darauf hingewiesen hat. Und dann bist du in der Lesmo 1, glaube ich, dann schwer verunglückt dann auch. Ne?
Ich habe mich so längst überschlagen mit dem Auto, weil die hintere Radaufhängung gebrochen ist. Und es war Tatsache so, Franz hat es ja erzählt, man hat da offensichtlich nichts gemacht, aber nach dem Rennen ist das Auto einfach eingepackt und rüber und man die Laufzeiten vielleicht übersehen hat, keine Ahnung. Und dann bin ich am nächsten Wochenende gefahren im freien Training und bin dann wirklich die Gerade runter und auf einmal ein Blackout, werde wieder wach und bin gerade ausgefahren. Da gibt es ja diesen Notausgang, wo dann das Styropor steht, da bin ich einmal durchgefahren. Und dann bin ich zurück in die Box und gesagt, das ist zu gefährlich, kann ich nicht machen. Und Frank Williams war auch da, direkt Anwaltsschreiben, Arbeitsverweigerung. Also das hatte der gar nicht verstanden. Das war dem auch scheißegal. Ich sag, Frank, es tut mir leid. Es geht nicht. Ne? Was soll ich machen? Das ist ja unverantwortlich. Stell mal vor, man schläft da oder ist weg und am Ende der Geraden und ich bremse nicht und fahre irgendjemand da voll ins Auto. Was da passieren kann, wissen wir. Und deshalb ist dann wer eingestiegen? Unser damaliger Ersatzfahrer. Wenn es nicht sogar Marc Genet war.
Marc Genet war es. Das hatte ich noch gelesen in der Bilanz. Dann
ja, kann
auch
sein.
Mit Montoya, der ihn dann auch geschlagen hat, dann bei dem Rennen und auch bei dem Qualifying. Ich glaube, 14 Punkte waren es. Abstand auf Platz 1 vor diesem Wochenende in Monza. Glaubst du, dass du das am Ende gewonnen hättest, diese Weltmeisterschaft? Also wenn du diese Rennen gehabt hättest, in der Form, in der ihr auch wart. Ich glaube, Monza wäre eine Strecke für euch gewesen auch, ne, eine Motorenstrecke.
Ja, ja, also wir wären auf jeden Fall nah dran gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das hätten wir schaffen können. Aber ist jetzt auch zu lange her, im Detail wüsste ich das jetzt gar nicht mehr.
Hattest du alles, was es gebraucht hätte, um Weltmeister zu werden?
Ich glaube, dass ich hätte auch mehr machen können als Rennfahrer im Nachhinein, das ist so.
Sagt Franz ja auch, ne?
Ja.
Arbeitsethik, die Passion, unteres Mittelfeld?
Ja, jein, aber hätte ich hier und da anders machen sollen müssen, das ist so. Hab vielleicht auch viele Dinge gemacht, die man so nicht gesehen hat oder mitbekommen hat, aber es stimmt schon, hätte ich etwas mehr investieren können.
Zum Beispiel, also wie hätte das aussehen können?
Ich meine, damals war es natürlich so, dass du auch viel Zeit beim Test verbracht hast. Ne? Aber das war schon wieder so viel, dass manchmal genervt hat und dass man dann auch froh war, wenn der Tag vorbei war. Und da hätte ich trotzdem nochmal die eine oder andere halbe Stunde bleiben können und die Dinge mit den Ingenieuren besprechen.
Hast du das insgesamt genießen können, auch diese Zeit in der Formel 1? Ich meine, jetzt wissen wir ja bei den Übertragungen, wenn wir zurückgucken, hast du nie so gerne, ne, wenn wir die Geschichtsbücher wieder aufmachen, zu deiner aktiven Zeit. Hast du Spaß empfunden? War der Druck zu groß, um das als Spaß zu empfinden?
Also ich habe schon Spaß gehabt, aber man vergisst das so ein bisschen dann, wenn man mittendrin ist in diesem Rad. Dann wird es manchmal auch stressig, weil man auch viele Dinge machen muss, die man nicht so gerne macht. Auch neben der Rennstrecke zum Beispiel, Marketing und so weiter. Man ist ja auch viel unterwegs, muss auch viel verzichten, zumindest mal zu Hause, was auch nicht immer leicht war. Aber ansonsten muss ich sagen, war schon schön. Auch das heute würde ich nochmal anders machen. Ich glaube, mit mehr Ruhe und ja, andere Dinge. Auch mal neben der Rennstrecke ein paar Sachen machen, um die Städte mal zu sehen. Das habe ich auch nie gemacht. Wenn überhaupt, gab es ja nur Restaurants, die man gesehen hat, sonst nichts.
Aber wie war denn die Zeit? Man stellt sich das ja immer so vor, dann auch die Formel 1 als Glamour World mit den Grid Girls, mit diesem luxuriösen Leben, was es dort ja definitiv auch gibt. Wie war das für euch als Fahrer?
Also das ist nicht das Thema, dieser Spießrutenlauf zwischen dem Fahren. Das Fahren an sich ist toll und auch mit den Ingenieuren, aber dann, wenn du schon von A nach B gegangen bist, ob das jetzt irgendwelche Fans waren, das war ja damals, war noch ein bisschen mehr los, zumindest mal im Fahrerlager und drumherum, und bei uns waren ja auch schon damals sehr, sehr viele Zuschauer vor Ort, speziell Deutschland und so. Also da war halt relativ viel Druck, man musste fast wegrennen, dass man mal einen Moment für sich hatte, wo man auch nicht beobachtet war. Das war so ein Thema, was sicherlich nicht das Schönste war.
Was ist so das Schillerndste, was du je erlebt hast so in deiner Zeit? Du wirst ja viel erlebt haben dann auch, weiß ich nicht, mit Michael auf Reisen zum Beispiel zu sein. Hast du ja auch gesagt, ich meine, wenn ihr irgendwie kamt, das waren ja schon teilweise hier und da dann auch wie so Staatsempfänge, ne?
Ja, für Michael, ja. Das war so und auch zu Recht. Und das war immer sehr interessant. Natürlich, klar, Ferrari, Schumacher, das war ja eine unglaubliche Kombination, die weltweit gezogen hat. Das war toll für uns. Ich muss sagen, ich habe unglaublich viele interessante Menschen kennengelernt. Damals auch zum Beispiel einer davon, Lawrence Stroll, als Privatperson damals, dass der Sohn Lance noch 12 oder 10 war, keine Ahnung, so lange ist es schon her.
Der hat euch hier und da eingeladen, nach Kanada?
Ja, immer. Ne? Es war eigentlich so 6, 7 Jahre hintereinander sind wir da Abendessen gewesen. John Todd, mein Bruder und Anhang waren wir dann immer zusammen. Und der war ganz verrückt schon damals. Der hat ja wirklich dann gefragt, naja, was esst du denn heute? Und ich habe nicht so gern Fisch gegessen damals. Und dann hat er dann tatsächlich ein Flugzeug für Lobster und ein Flugzeug, der hat ja schon immer Flugzeuge gehabt, mehrere. Und dann wurde das Abendessen eingekauft. Das sind so verrückte Stories. Oder da gab es hier auch der ehemalige Besitzer von Cirque du Soleil, der dann mit der Formel 1 gereist ist. Guy Laliberté, der richtige Partys gefeiert hat, also Partys, die wirklich extremst waren.
Sehr kreativ wahrscheinlich dann, oder?
Das auch, aber halt auch wirklich, wo die ganze Formel 1 dann hingegangen ist, das muss man schon sagen, das war auch toll.
Und wie gesagt, mal Zimmermann, der ja auch irgendwie so ein großer Name war in der Formel 1 mit Vornamen?
Karl-Heinz Zimmermann war so, das war ja Bernies privates Catering quasi, da durfte man dann auch hin, aber auch nur wirklich zu gewissen Anlässen, das war schon sehr streng, hatte einen unheimlich guten Koch damals. Wirklich, das war das beste Essen im Fahrerlager. Neben dem dann irgendwann mal BMW mit Joschi Walsch kam, auch aus der gleichen Ecke, da kommen beide aus Lech. Und das war dann auch gut bei uns, aber das war schon eine tolle Zeit. Und vor allem haben sich da alle getroffen. Bei Karl-Heinz Zimmermann war es Norbert Haug, Michael kam dann, ein paar Fahrer dazu, das war immer sehr schön.
Und ihr habt da Rollen verteilt auch, ne? Also musste
einer bedienen, meistens ich, weil immer der Schlechteste von uns drei musste bedienen, ja.
Und war das dann nur eine rein deutsche Gruppe oder war die durchmischt? Oder war das so eine deutsche Enklave dann?
Es war sehr deutsch, wobei Flavio kam schon dazu, da kam noch dazu, ja, Haug hatte ich schon erwähnt, das war es so ziemlich, ja. Mario Ehen, aber der war ja damals Schweizer, also auch deutschsprachig, nur der Motorenmann damals von Mercedes. Wir waren immer ganz nette Runden.
Heute wäre das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellbar, oder? In der Formel 1 der jetzigen Zeit, du lebst ja als Experte, hat sich schon sehr verändert, ne?
Es hat es verändert, aber wenn ich sehe, dass Toto Wolff mit Fred Vasseur sehr befreundet ist, mit Zac Brown, die werden sich auch irgendwo treffen. Bei der Hochzeit war er eingeladen, also dann wird das auf einer anderen Ebene stattfinden, respektive außerhalb der Rennstrecke, was ja auch sehr schön ist.
Ja. 2003, da noch mal einmal zurückgegangen, das war ja ein Jahr, wo wahnsinnig viel auch passiert ist. Ich finde, was auch außergewöhnlich ist, ist, wenn man es liest, denkt man sich so, wow, deine Mutter, die verstorben ist, an dem Wochenende, wo ihr in Monza, in Imola gefahren seid damals, der große Preis von San Marino, da seid ihr am Wochenende gefahren, deine Mutter ist am 20. April verstorben, ihr seid dann das Rennen trotzdem gefahren. War das das schwierigste Rennen, was du jemals fahren musst, das schwierigste Wochenende, was du je hattest in der Formel 1?
Nein, ich meine, wir konnten uns ja darauf vorbereiten. Das war ja die zwei Wochen davor, kam das in die Richtung, das war ja abzusehen. Trotzdem, auf der einen Seite war es schwierig, auf der anderen Seite, wir haben so eine große Verantwortung gehabt zu dem Zeitpunkt. Das ist ja kein normaler Job in dem Sinn, wo man sagt, naja, dann komme ich halt mal am Wochenende nicht. Deshalb, das hat für mich nie in Frage gestanden, weil ich einfach der Meinung bin, dass wie lange traue ich? Ja? Fahre ich es heute nicht? Fahre ich dann zwei Wochen nicht? Fahre ich vier Wochen nicht? Also es geht ja alles gar nicht. Dementsprechend haben wir natürlich, auch wenn es uns schwer gefallen ist, Business as usual gemacht und unseren Job gemacht.
28 Jahre warst du damals. Welche Einstellung hast du zum Tod?
Ich habe nie Gedanken darüber gemacht. Ne?
Also nee, echt nicht?
Persönlich hoffe ich, dass es noch was dauert, aber was meine Mutter betrifft, das war natürlich viel zu früh. Aber ich glaube, ich bin immer so durchs Leben gegangen, das ist halt so, wie es ist. Ja, man muss damit umgehen. Und das war es dann auch, weil man kann es eh nicht ändern.
Bist du ein gläubiger Mensch?
Ich bin ein gläubiger Mensch, aber jetzt nicht unbedingt ich glaube nicht an die Kirche, aber schon an Gott.
Was glaubst du, was nach dem Tod passiert?
Auch da habe ich noch was Zeit.
Echt, ja? Ah, interessant. Du bist ja auch ein Typ, der über viele Themen nachdenkt.
Ja, aber Bernie Ecclestone, der hat ja gesagt, egal wo ich hingehe, ich gehe nur dahin, wo ich mein Geld mitnehmen kann. Also bin ich mal gespannt.
Okay, das könntest du ja dann auch mal. Welche Rolle spielt denn für dich Geld eigentlich?
Eigentlich ehrlicherweise gar nicht so eine, aber das hört sich ja immer ganz relativ leicht an. Sicherheit, ja. Aber es ist nicht das Wichtigste im Leben, würde ich sagen. Es ist halt das Wichtigste, um sein Leben zu gestalten, wie man das vielleicht möchte. Es gibt einem Sicherheit, auch wenn man ein Kind hat, das zu erziehen und ihm Möglichkeiten zu bieten, das ist es. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, morgens wache und sage, das muss ich jetzt unbedingt noch haben.
Du bist ja auch sehr bescheiden, wenn man das mal so sagen darf. Also wenn ich teilweise Business reise, dann sitzt du Eco Plus bei Langstreckenflügen. Also ist dir das auch gar nicht so wichtig in dem Moment?
Das ist mir schon wichtig, aber es widerstrebt mir total. Weil mittlerweile auch die Preise so abgehoben sind und wenn dann so ein Unterschied ist für 6-8 Stunden, dann kann ich das irgendwie nicht vereinbaren mit meinem Gewissen.
Ralf, nach deiner Zeit bei Williams haben wir jetzt lange genug darüber gesprochen, jetzt die Möglichkeit gehabt, Weltmeister zu werden, hat das Zeug auch dazu, hat an anderen Dingen gelegen. Bist du dann nochmal zu Toyota gegangen, eigentlich ein Mittelfeld-Team, hast, glaube ich, wahnsinnig gut verdient. War das doch nochmal so der letzte Anreiz, da dann auch nochmal zu sagen, okay, die ganz großen Dinge sind vorbei, jetzt gucke ich, was darüber hinaus noch geht?
Ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, bei Sauber zu fahren damals. Also BMW wollte, dass ich warte. Da hatte ich aber meine Schwierigkeiten mit, weil ich ehrlich gesagt nicht an das Projekt Sauber geglaubt habe damals. Lag aber auch daran, dass Peter Sauber und ich auch irgendwie keine Connection hatte. Das hat nie funktioniert und deshalb habe ich gesagt, nee, das kommt nicht in Frage für mich. Und da war zu der Zeitpunkt, waren die Verträge gerade so, dass nichts wirklich da war. Und da war Toyota zumindest die Alternative, die eine Perspektive geboten hätte, wenn es denn funktioniert hat. Ich meine, das war ja alles da, theoretisch, praktisch. Hat man es eben mit Konzerndenken leider kaputt gemacht, das ist so, weil man da einfach viele Dinge falsch gemacht hat und das Geld allein dann nicht gereicht hat.
Fazit deiner Formel-1-Karriere?
Es war eine schöne Zeit. Ich war nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Gerhard Berger mal getroffen habe und mir gedacht habe, naja, also 10 oder 11 Rennen hat er gewonnen, glaube ich. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, also hoffentlich gehe ich nicht auch so aus der Formel 1 aus mit nur, und das habe ich noch nicht mal geschafft. Also von dem her.
6 Siege?
Ja, hätte ich gerne anders gehabt. Auf der anderen Seite hatte ich unheimlich großes Glück bei mehreren Unfällen. Habe, glaube ich, sehr viel erreicht trotzdem. War in der Formel 1, durfte lange dabei sein und habe viele Menschen kennengelernt, die mich heute noch begleiten.
DTM kam danach von 2008 bis 2012. Danach hast du den Motorsport so ganz hinter dir gelassen. Hast du dir während deiner aktiven Zeit schon Gedanken darüber gemacht, was danach kommt? Das sind ja auch mal viele Sprüche, ne? Früher an später denken.
Ja, genau. DVRG ist das, glaube ich. Ja, wusste ich. Habe mich ja relativ früh auch anders orientiert mit Immobilien und dergleichen und dann einfach irgendwelchen Geschäftsbeteiligungen, weil mir das auch zu wenig war. Das nur im Kreis fahren, sage ich mal so salopp. Dementsprechend war das kein Problem. Erstmal war ich froh, dass ich nichts tun musste, konnte.
Das kann ich mir bei dir so gar nicht vorstellen.
Ja, das war das Problem, ne? Das erstmal. Das ist ja so 3-4 Wochen. Und dann hat auch irgendwann damals meine Ex-Frau gesagt, also jetzt raus mit dir, ich ertrag dich nicht zu Hause, mach irgendwas, aber geh morgens raus und komm nachmittags irgendwann wieder und ja.
Woher kommt diese Unruhe, die du hast? Also, ne, wer dich erlebt, du bist der Erste, der morgens wach ist und fragt, wer hat Lust auf einen Kaffee? Sport habe ich übrigens schon gemacht. Abends immer diese Energie, hast immer gerne Leute um dich rum. Also, dich mal irgendwo sitzen sehen mit einem Buch, wird man nicht erleben, glaube ich, oder?
Ja, Buch, doch, es kommt noch das Buch an, wirklich tatsächlich lange her. Die Geduld habe ich meistens nicht, das ist so. Ich habe nicht mal Geduld, einen Film anzusehen. Beim Sport schaue ich halt meistens irgendwelche Politiksendungen und Talkshows. Aber ansonsten ist Tatsache so. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sitzen. Das ist so. Aber ich kann mich gut beschäftigen, deshalb ist kein Problem.
Jetzt machst du wahnsinnig viele Dinge. Man sieht es ja auch hier. Schumacher, Weine. Ich glaube, über 1 Million Flaschen Wein, die ihr im Jahr verkauft. Was unfassbar viel ist, ne? Also, ne, in der Menge sind ja auch sehr lecker. Wann hast du damit angefangen? Also, während deiner aktiven Zeit schon gerne Wein getrunken?
Ja, Wein getrunken schon, aber nicht damit angefangen. Nee, erst vor, jetzt haben wir 6, 7 Jahren jetzt fast, ne? 6 Jahre, glaube ich,
ja. Ja, wie ging das los? Zufall oder?
Reiner Zufall, weil ich einen Wein für mein Restaurant brauchte, einen Hauswein, wo ich dann auch das Logo drauf machen wollte und so bin ich dann zum Wein gekommen.
Ja, und mittlerweile eine große Leidenschaft.
Ist eine große Leidenschaft, weil dieser ständige, wie soll ich sagen, diese Perfektion, etwas zu kreieren, was gleichermaßen, ja, was man wiedererkennt, wo man weiß, wo man dran ist von Jahr zu Jahr mit den klimatischen Bedingungen, das ist schon eine große Herausforderung.
Und belieferst ja mittlerweile auch echt viele aus der Formel 1, ne? Also Karl-Heinz Hauser zum Beispiel bei McLaren, Eddie Jordan, großer Fan von deinem Number One Wein, also die Anzahl der Klienten ist groß.
Ja, es hat zumindest mal beim Monaco Grand Prix viele dieser großen Boote für die VIPs, da ist es so, Karl-Heinz Hauser auch in Monaco hat es das erste Mal probiert und hat es dann gleich 2 Rennen später im Catering, auch wenn man bei McLaren so ein bisschen mit Schumacher erstmal gesagt hat, naja, schauen wir mal, aber scheinbar ist Feedback positiv, von dem her kein Problem.
Im alten Raun-Dennis-Land, ne?
Ja, das ist schon wieder so lange her.
Ja, zudem bist du Hotelier in Südafrika. Südafrika für dich auch schon so ein bisschen was wie ein Zuhause, oder? Ich meine, da lebst du dann auch 4, 5 Monate im Jahr?
Naja, 3 bis 4, denke ich, kriegen wir hin. Vielleicht auch ein bisschen mehr manchmal, aber ist schon wunderschön. Also erstmal finde ich ein unfassbar schönes Land mit vielen Facetten, egal wo man hinfährt, über diese Breite, diese Größe, hat man so ziemlich alles. Und ich mag die Menschen dort sehr höflich und ganz nebenbei bemerkt, esse ich auch ganz gern. Und die Restaurants und auch die Weine in Südafrika sind okay. Das ist nicht immer 100% meins, aber es gibt auch viele großartige.
Ja, und wenn man richtig viel Glück hat, dann machst du Musik zusammen mit Eddie John.
Der auch ja, oder auch mal Pech hat. Ne? Das kann
und Adrian Newey auch, glaube ich, Stammgast. Also sind auch mittlerweile viele, die aus der Formel 1 zu dir kommen.
Ja, ich sag mal, die sind natürlich auch da unten. Seine Frau Amanda ist ja aus Südafrika, deshalb sind die auch viel da unten, haben dann Haus, Wohnung, weiß ich gar nicht so genau, ehrlicherweise, weil wir es eigentlich nur bei mir treffen. Und es macht immer viel Spaß.
Ja, und Formel 1-Experte bei uns bist du auch seit 2019. So dieser Perspektivwechsel, wie ist der für dich? Hast du dir das jemals vorstellen können, zu deiner aktiven Zeit das mal zu machen?
Nee, weil ich ja eigentlich nicht so ganz gern mit Journalisten gearbeitet habe, gebe ich zu. Aber macht viel Spaß, hat sich so entwickelt. War am Anfang schwierig, vor allem das Kommentieren mit Sascha zusammen, der mir sehr geholfen hat von Anfang an bis heute noch. Aber das ist halt was anderes, wenn du 2 Stunden am Stück, also diese Frage-Antwort, das ist, hat mir etwas besser gelegen oder das war ich gewohnt, aber das eben nicht. Aber ist schon toll, macht Spaß. Und das Schöne ist, man kann halt kritisieren, ohne selber irgendwie schnell fahren zu müssen. Das macht noch viel mehr Spaß.
Da kommt dann das wahrscheinlich wieder raus, was du als Kind schon warst. So ein bisschen dieses Neunmal-Kluge vielleicht dann
auch. Neunmal-Kluge.
Hast du ja gerade selbst gesagt.
Ja, nee, ich glaube einfach so, dass ich finde, man sollte einen Standpunkt vertreten. Das ist ja auch mein Job da. Und man kann das ja ein bisschen einschätzen. Und ich war immer sehr selbstkritisch, deshalb glaube ich, dass ich das da auch darf.
Hast du ja auch, ne? Du hast immer eine klare Meinung, kannst du begründen, bist auch sehr fair. Ist das auch was du vom Elternhaus mitbekommen hast?
Ja, das auf jeden Fall. Und deshalb, man muss auch manchmal seine Meinung ändern. Mir tut ja jetzt auch wirklich Sergio Perez zum Beispiel leid, aber es nutzt ja nichts. Ne? Man muss ja mal darüber sprechen und ja, leider ist da nicht so viel. Aber wenn es dann auch wieder eine gute Phase hat, dann muss man auch sagen, sorry, hat doch die Kurve gekriegt. Das ist ja auch schön.
Wer ist der spannendste Interviewgast oder die spannendste Persönlichkeit, die wir gerade in der Formel 1 haben? Gibt ja ein paar, aber wenn du dich auf eine festlegen müsst, wo sagst du, oh, da freust du dich schon immer, wenn wir den vor der Kamera haben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem ich, wenn man es jetzt übers Mittel sieht oder die Mitte, dann sage ich, ist Mike Krug jemand, den ich gerne bei uns habe, weil er unheimlich nett ist, sich die Zeit nimmt, höflich ist, aber auch mal einen Witz hat, aber auch sehr verbindlich, informativ für uns als Gast, finde ich den immer eine Bereicherung. Helmut auch, gar keine Frage, aber der verbindet so Sympathie mit Kompetenz am besten, finde ich.
Interessant. Einmal noch jetzt so diesen Punkt zu sehen nach der Karriere. Ne? Was würdest du sagen? Ich meine, du hattest das größte Talent war vielleicht diesen Speed zu haben während deiner Karriere. Danach, was sagst du, wo ist so deine größte Gabe? Was ist so dein größtes Talent?
Das kann man, weiß ich nicht, sich selbst zu beurteilen, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich glaube, was ich ganz gern mag, ist halt in einem funktionierenden Umfeld zu arbeiten und beobachte gerne die Dinge und versuche dann das ein oder andere Mal vielleicht mal einen Tipp zu geben oder auch daraus zu lernen, um die Situation für alle besser zu machen, weil das halt auch meine feste Überzeugung ist, dass man eben nicht, auch wenn ich den Spruch ab und zu mal mit dem immer ganz gern sage, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, aber das ist natürlich nicht so, es ist ja eine Gemeinschaft und wenn man so denkt, dann glaube ich, kriegt man auch aus einer Gruppe, aus einer Situation oder aus einem Geschäft viel mehr raus, als wenn man das alles alleine egoistisch sieht.
Was bringt dich auf die Palme?
Also wenn die Dinge zu lange brauchen.
Wir kommen gleich zum Ende.
Ja, wenn wir uns nicht an Zeitpläne halten.
Bist du ja pünktlich, ne?
Ja, ich finde schon, also das ist so, bis dahin gibt jeder Gas, aber dann muss auch mal gut sein. Ja, da kann man auch mal sagen, okay, 2-3 Minuten, ja, aber dann muss auch endlich mal jemand das Stöckchen loslassen. Das ist so, das ist auch bei den Sendezeiten so manchmal. Und ja, das war es eigentlich schon.
Ja, zum Ende noch ein paar schnelle Fragen. Mache ich immer ganz gerne. Also du hast ja während deiner Zeit, kommt Maya mit dazu, du hast ja während deiner Zeit so viele interessante Charaktere auch kennengelernt, Typen. Wenn du so einen perfekten Abend organisieren müsstest, beziehungsweise dir vorstellen solltest und jetzt die Leute nochmal vor deinem geistigen Auge dir vorstellst, die du in deiner Karriere kennengelernt hast. Ja? Wer sucht das Restaurant aus? Wer ist für die Musik verantwortlich? Wer zahlt am Ende? Wer geht als Erster und wer schließt den Laden ab?
Restaurant aussuchen. Aber da würde ich sogar dich nehmen, das kannst du gut.
Okay, vielen, vielen Dank. Sascha ist nicht unbedingt seine Stärke, ne?
Nein, aber Sascha geht gerne mit. Also das ist ja nicht das Thema, aber das ist wirklich so, dass du da ja immer sehr unterwegs bist und das immer gut machst. Musik. Boah. Würde ich sogar eher, kommt darauf an, wenn den anders, aber zur Party haben, finde ich Eddie Jordan sehr gut.
Okay. Wer ist der Großzügigste? Wer zahlt?
Also da kenne ich in meinem Umfeld außer Eddie keinen, der das nicht gerne so macht. Aber leider, also bei uns ist es ja eigentlich nie ein Thema. Also das muss ich sagen, geht ja immer reihum.
Wer würde als Erstes gehen von den Leuten, die du kennengelernt hast? Wer ist die größte Partybremse gewesen?
Wow. Also jetzt so, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet
habe. Ja, also so aus dieser Formel-1-Zeit können
aus die Leute... Aus dieser Formel-1-Zeit würde ich sagen, ist tatsächlich, als Erstes würde immer Franz Toast gehen.
Ja, okay. Der sportliche Typ, ne? Ja, genau. Der Asket. Und wer schließt hinten die Tür ab?
Das war mein Bruder.
Ja?
Ja. Also schon? Das muss ich schon sagen, also wenn wir was gemacht haben, das ist unvorstellbar. Also ich bin ja eher so der Tagmensch, aber der hat dann auch durchgezogen.
Deswegen wahrscheinlich auch die Mittagsschläfchen vorm Rennen nochmal.
Das kann sein, das ist natürlich nicht, wenn er aktiv war, aber trotzdem, wenn wir jetzt von Essen und Party reden, dann ja.
Nochmal so eine. Zeitmaschine, Ort und Datum kannst du auswählen. Nach 24 Stunden muss es zurückgehen. Wohin geht deine Reise? Wen triffst du und was machst du oder ihr?
Also wenn es nur 24 Stunden wäre...
Also einen Tag, den du zur Verfügung hast, ne? Egal wohin, wann...
Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden und würde nirgendwo hinreisen. Gegebenenfalls, wenn ich was ändern könnte, dann würde ich nochmal zurückreisen, aber das wäre dann über 20 Jahre her.
Über 20 Jahre her. Warum?
Und dann also hätte man vielleicht nochmal die Chance gehabt, meiner Mutter zu helfen, aber das ist das Einzige.
Okay. Und deine Definition von Glück?
Ist eigentlich Gesundheit und gute Freunde oder nette Menschen um sich herum zu haben.
Das bis hierhin, Ralf. Und eine Frage jetzt nochmal zu dem, was du Mitte Juli gepostet hat, egal wo man dieses Format sich angucken wird, ein Insta-Post, wo du Etienne als deinen neuen Lebenspartner vorgestellt hast, gesagt hast, das Schönste im Leben ist es, jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich wirklich auch wohlfühlt. Die Reaktion darauf, unfassbar. Ich habe heute noch mal geguckt, 500.000 Likes. Die Reaktion, die du da bekommen hast, hast du die so erwartet?
Na ehrlich, habe ich nicht damit gerechnet. Auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert und dass auch so viel öffentlich darüber gesprochen wird, weil ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin. Aber ich fand es, muss ich sagen, auch schön zu sehen, wie es in der Formel 1 funktioniert hat, also mit extremst viel Respekt. Und auch die Resonanz der Teamchefs, Fahrer und so weiter, die da gefragt wurden. Tut mir zwar leid, dass sie gefragt wurden, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Aber das war schon sehr schön zu sehen.
Welche Botschaft hast du nach außen, weil das ja so ein großes Thema gewesen ist? Ne? Ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen. Ich finde das immer interessant, auch wenn wir zum Beispiel mit unseren Kindern sprechen, mit den Kindern meiner Frau, die da gar keinen Anklang mehr finden. Die einfach sagen, na gut, jeder soll ja irgendwie machen, was er möchte. Und wo das gar nicht mehr irgendwie so aufgenommen wird, mal so das Gefühl, dass unsere Generation sich teilweise noch an diesen Themen so abarbeitet. Wie empfindest du das selbst und was wünschst du dir in dem Bezug?
Also ich wünsche mir nur, dass wir unsere Ruhe haben. Deshalb haben wir das auch nicht groß kommentiert und werden das auch nicht mehr groß kommentieren. Und nein, also ich möchte jetzt hier keinem irgendwie eine Message oder ich möchte dafür nichts stehen, sondern es geht hier rein egoistisch um Etienne und mich. Und dass das auch klar ist und eindeutig ist, wer der Partner meiner Seite ist, um eben auch normal leben zu können in der Formel 1 und mit den ganzen Menschen, die ich so treffe, dass es jeder weiß, das war der Grund und das war's.
Das war's. Das ist das schlechteste Schlusswort. Finito, wie du immer genau sagst. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Ralf.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.